Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Du bist der Daniel.
Guten Morgen. Ich war jetzt gerade überrascht, weil du nochmal neu anfängst. Ich war, okay.
Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ach so. Du hast schon so den Fehler kommentiert und das habe ich sofort weggeschnitten.
Ja, natürlich. Ich merke schon. Kritik ist nicht erwünscht hier.
Diesen genau. Haus. Zensur. Ich verspreche Podcast. Dir, ich werde dieses Mausrad nie wieder drehen. So, wir reden heute über den dritten Teil eines exklusiven iPad-Spiels. Ich sage auch exklusiv iPad, sonst würde ich auch Android und Smartphones und Tablets und was auch immer alles sagen. Aber das ist wirklich ein Spiel, was es nur auf dem iPad gibt. Es läuft auch nicht auf dem iPhone, oder? Hallo, Future Manu hier. Wir müssen uns nochmal kurz korrigieren. Nach dem Podcast haben wir im Blog nochmal geguckt von Fireproof Games. Und The Room 3 ist zumindest angekündigt für Android, kommt am 11. Januar. Und The Room 2 gibt es bereits für Android-Geräte und sogar für das Kindle Fire. Also sorry für diese falsche Aussage, dass es iPad-exklusiv sei. Und nun weiter mit Past Manu und Daniel.
Das hat mich da völlig kalt erwischt. Also,
ich muss mal scrollen, dann kann ich gucken.
Ich habe es tatsächlich auf dem iPad gespielt, ja, weil ich alle Teile auf dem iPad gespielt habe. Und ich glaube, das braucht man auch, weil man da sehr kleinteilig und sehr fummelig oft irgendwelche Sachen finden muss, beziehungsweise den Bildschirm absuchen muss. Und ich glaube nicht, dass das auf einem Telefon großen Spaß macht.
Nee, das ist auch einfach von dem Real Estate, den man auf dem Bildschirm braucht, von der Fläche, wäre das, glaube ich, ein bisschen zu klein. Aber die Rede ist von The Room und zwar dem dritten Teil. Wir haben auch schon über die beiden Vorgängerteile gesprochen mit dem Daniel Veit. Schöne Grüße an der Stelle, spiel mal schneller. Wir wollten ihn eigentlich dazu einladen, aber jetzt hat es terminlich leider nicht geklappt. The Room 3, sagt ja schon der Name, ist eine Fortsetzung, wobei man das bei diesem Rätselspiel eigentlich nicht so richtig sagen kann, oder? Das ist eigentlich der dritte Aufguss des gleichen Spiels, nur in einem anderen Raum, so würde ich es eigentlich eher sagen, weil so richtigen Zusammenhang besteht ja eigentlich nicht.
Ja, wir haben ja eigentlich aber auch schon im ersten kritisiert, dass es eigentlich The Rooms heißen müsste, weil es ist ja kein, sage ich jetzt mal, Escape the Room als Spiel, wo du sagst, du bist in einem Raum drin und musst versuchen, aus dem rauszukommen, aber das suggeriert ja der Name so ein bisschen, sondern es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von mehreren Rätselabfolgen, genau. Ja. Was die Story angeht, da gibt's schon so eine übergreifende Story. Es geht ja immer irgendwie um dieses Nuller-Element, was ja offenbar so das Elementarteilchen ist, aus dem sich irgendwie das ganze Universum zusammensetzt. Und das läuft auch eigentlich irgendwie seit Teil 1 und geht auch irgendwie immer weiter. Aber ich habe da auch irgendwann nicht mehr verstanden, um was es eigentlich geht. Also eigentlich schon seit dem ersten Teil. Und es war auch alles sehr, sehr kryptisch und die Aufklärung, oder es gibt zwar irgendwie ein Ende jetzt in dem dritten Teil, was wohl eine Aufklärung sein soll, aber die hat mich jetzt auch nicht wirklich schlauer gemacht und da Licht ins Dunkel gebracht, um was es jetzt eigentlich dir die ganze Zeit ging. Also im Grunde sollen die wohl zusammenhängen, aber ich würde auch sagen, also wegen der Story braucht man das nicht spielen.
Nein, absolut nicht. Folge 641 haben wir übrigens über den ersten Teil gesprochen, The Room. 2012 war das ein großer Hit im App Store. Und 2013 kam dann mit Folge 936 The Room 2. Also in schönen jährlichen Abständen kommt da dieses Spiel. Ich habe mich aber sehr darauf gefreut und ich habe es auch sofort verschlungen. Also das, was bei Room 1 und 2 funktioniert hat, hat mich hier bei Room 3 auch wieder sofort gepackt, weil man fühlt sich sofort zu Hause in diesem Spiel, gell, wenn man da ankommt. Und ich find's erstaunlich, dass Fireproof Games das irgendwie schafft, da immer wieder auch mit der Technik mitzugehen. Also man merkt schon einen deutlichen Unterschied zwischen den Rätseln und der, wie diese Räume aufgebaut sind und wie die Rätsel gemacht sind, dass sie da wirklich viel reinstecken in diese Spiele. Also ging mir zumindest so, dass ich wirklich so einen Entwicklungsschritt irgendwie gemerkt habe, ohne dass der Rätselspaß hinten runterfiel. Fragezeichen?
Ja, ich fand aber es ist auch sehr lange her, muss ich sagen, dass ich die Vorgänge gespielt habe. Deswegen stelle ich das auch immer eher so als Frage in den Raum, weil ich es gar nicht genau beschwören könnte, dass es irgendwie fantastischer war als der Vorgänger. Also fantastisch im Sinne von unrealistischer. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also in Vorgängern hatte man tatsächlich das Gefühl, das wäre halt alles theoretisch so möglich. Also diese Holzkisten und das könntest du alles tatsächlich in der Realität so nachbauen. Zumindest haben sie dir immer das Gefühl vermittelt, es könnte so sein. Und jetzt im dritten Teil, da fliegt man ja immer noch tiefer in so Ebenen von Gegenständen rein und dann hast du in dieser kleinen Holzkiste, die halt so groß ist wie irgendwie eine Zigarettenschachtel, da kannst du dann reinfliegen und da ist dann nochmal ein Riesenbereich drin und sowas. Und wo man dann sagt, okay, das ist jetzt eher so die Fantasie des Spielers, die da mit ihm durchgeht, dass er dann irgendwie sich vorstellt, wie er da reinfliegt, weil in der Realität kann man ja eigentlich nicht in solche Gegenstände irgendwie reinfliegen.
Ja, und doch, da glitzert's doch. Das ist natürlich so. Magie. Ja,
ja. Also ich habe das jetzt gerade irgendwie etwas umständlich verklärt, aber weißt du, was ich meine mit es wirkt noch fantastischer als der Vorgänger?
Ja, ja, deutlich. Es muss ja auch irgendwie eine Steigerung oder so existieren. Das hat man schon auch gemerkt, dass sie so an diesen Punkt gekommen sind. Ja, wie kriegen wir denn jetzt noch mehr Rätsel oder noch mehr irgendwie Mechaniken da rein? Und dann fliegt man halt wirklich in diese kleinen Objekte rein und hat dann in diesen kleinen Objekten nochmal Räume. Also konkretes Beispiel, da ist irgendwie ein Spielzeugleuchtturm auf einem Tisch und oben ist ein kleines Guckloch, also so ein Zentimeter großes Fensterchen, und wenn du halt bestimmte Dinge machst, dann öffnet sich das Fenster und dann glitzert's da und dann kannst du mit diesem dritten Auge-Lupe, die man ja auch schon in den Vorgängerteilen hatte, um manchmal so verborgene Schriften oder sowas zu sehen, die hat jetzt eben auch neu die Fähigkeit, dass du in das Objekt reinfliegst und dann fliegst du dort mit so einer Zoom-Animation wirklich rein und dann hast du da drinnen einen komplett neuen Raum, der dann die gleichen Größenverhältnisse gefühlt hat wie außerhalb des Objektes. Und da ist da drinnen halt nochmal eine kleine Box oder irgendwie ein Schattenspiel oder also gerade in dem Leuchtturm zum Beispiel ist dann irgendwie so ein mechanischer Hase, den man irgendwie wieder richtig zurechtbiegen muss und der löst dann wiederum irgendwas außerhalb vom Tisch aus oder sowas. Also fantastisch, wie du es gesagt hast, wobei ich mich da schon auch dran erinnere, dass wir das, glaube ich, auch in der ersten Folge schon gesagt haben. Es will zumindest realistisch aussehen, wie so ein Escape the Room Spiel auch in echt funktioniert. Aber gerade bei so Holzkistenmechaniken und so, da erinnere ich mich schon daran, dass da manchmal dann so Sachen rausklappen, wo man sich denkt, wie hat das denn da reingepasst? Aber es war zumindest so ein bisschen versteckter, dass man so das Gefühl hatte, okay, das geht jetzt zwar mechanisch vielleicht nicht, das hätte man vorher vielleicht auch gesehen, dass da eine Tür ist, da hätte man zumindest eine Kante oder so gesehen, die war nicht da, oder so viel Holz hat der Würfel gar nicht, wie da rausklappt, aber jetzt ist es halt extrem übertrieben, also dass aus Objekten irgendwie ganze Zimmer rausfahren können oder man eben in diese Objekte rein kann, da haben sie deutlich eine Hürde auf jeden Fall übersprungen. Und ob einem das gefällt oder nicht, ist, glaube ich, eher so Geschmackssache, gell? Aber dem Spiel an sich macht es eigentlich keinen Abbruch. Das eröffnet eher irgendwie neue Welten so.
Absolut, ja. Es sorgt nicht dafür, dass jetzt sich da irgendwie an der grundlegenden Mechanik was ändert, sondern es bleibt eigentlich gleich, weil ob du jetzt bei diesem Glitzerdings in ein Gebäude reinfliegst oder in irgendwie diesen Leuchtturm und dann innen nochmal irgendwie ein Rätsel löst und dann fliegst du halt wieder raus und machst dann außerhalb wieder irgendwas. Also das sorgt jetzt eigentlich nicht dafür, dass sich grundsätzlich was ändert. Ich finde aber trotzdem, also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich finde, dadurch hat es auch schon ein bisschen Charme verloren, weil ich fand schon, also wie gesagt, es ist lange her, beim ersten hatte ich tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass ich da nie das Gefühl hatte, oh, das passt jetzt aber da gar nicht rein, sondern das waren halt einfach alles kleine Holzkisten, die du geöffnet hast und es wirkte dann doch eher realistischer. Also dieses, wo man dann sagt so, das kann doch gar nicht da reinpassen oder die klappt jetzt schon extrem krass groß auf und innen ist nochmal ein riesen, wie heißt das, so ein Buddelschiff drin oder was, also so ein Flaschenschiff. Da hat man sich dann eher im zweiten Teil drüber gewundert, aber im ersten hatte ich schon noch irgendwie das Gefühl, das wäre alles sehr, sehr glaubwürdig von der Art her.
Ich finde, der erste Teil war auch seinem Namen treuer. Also man ist zwar schon auch in mehreren Räumen gewesen, aber es waren, lass mich nicht lügen, also gefühlt in meiner Erinnerung waren das vielleicht 2-3 Räume insgesamt und man hatte dort wahnsinnig viel Objekte, die man irgendwie entziffert hat und Codes gelöst hat und Schalter geöffnet hat, aber es war ja ein sehr überschaubarer Bereich, den man da hatte. Das war im zweiten dann schon ein bisschen größer und im dritten gehen sie fast schon zu weit, finde ich. Also der Name The Room 3, also The Room 3 passt überhaupt nicht mehr zu diesem Spiel. Es ist eigentlich eher ein Myst geworden. Also man ist wirklich auf einer kompletten Insel gefühlt unterwegs. Dadurch, dass man halt auch in Objekte reinzoomt und dann irgendwie auch teleportiert stellenweise. Also man sitzt ja am Anfang in einem Zug und dann ist man halt auf einmal in einem Raum. Und dann geht's aber los. Dann guckt man da auch aus dem Fenster und sieht dann halt auch einen Leuchtturm. Dann schaltet man dort das Licht ein. Man läuft zwar dann jetzt nicht irgendwie komplett über diese Insel, aber du gehst schon auch Stockwerke hoch und runter. Du bist in komplett anderen Bereichen dieser Insel. Also man hat so vom Gefühl her, hat man irgendwie diese ganze Insel im Rätselvisier, auch wenn es natürlich dann immer so gedeichselt wird, dass man halt bestimmte Bereiche erst erreicht, wenn man halt bestimmte Sachen aufbohrt. Also es ist nicht ganz so offen wie jetzt so ein altes Myst oder sowas, aber du weißt, was ich meine, oder? Man ist ja auf sehr vielen, auf sehr viel Fläche unterwegs und das fühlt sich nicht so gut an, finde ich, wie bei den ersten Teilen. Also man stellenweise, wenn ich dann mal wieder eine Woche liegen hab lassen oder so das Spiel, dann war ich schon erstmal wieder so, kack, wo war jetzt irgendwie diese Bücherei, wo war die jetzt nochmal? Also es verliert sich dadurch so ein bisschen dieser Charme, den die ersten zwei Spiele hatten.
Klar, es wird halt deutlich ausufernder. Sie haben das versucht, über so eine Mechanik zu retten, indem man da ein kleines Modell dieser Insel ja hat und deswegen ja auch diese Mechanik, dass man irgendwo reinreißt in Gegenstände, weil man halt ein Modell der Insel hat und dann kannst du halt auf dem Modell dann den Leuchtturm irgendwie auf einmal öffnen oben und dann springst du da rein und dann kommst du auch in echt, dann wirst du halt teleportiert und bist da in echt dann oben im Leuchtturm drin und so. Mhm. Das Einzige, was es dadurch eben hat, ist mehr Spielzeit als die Vorgänger. Cool. Ich habe irgendwie, weiß auch nicht, letztens mal gesagt, hey, es dauert doch nur 2 Stunden. Nein, das ist viel länger. Und ich habe dann tatsächlich auch meine Notizen nochmal angeschaut und habe dann auch gesehen, dass ich, also über 5 Stunden habe ich dann schon gebraucht.
Ich habe es gestern Abend just fertig gespielt, dann wird es eingeblendet, es waren genau 6 Stunden 40 Minuten.
Genau, und so lange habe ich nicht gebraucht wie die Vorgänger, also nee. Die waren tatsächlich kürzer.
Absolut, es ist deutlich umfangreicher, aber es wird nicht langweilig zwischendurch, fand ich. Also es sind sehr, sehr schöne Ideen dabei und es ist auch, finde ich, dadurch wenn man jetzt nur auf die Rätsel bezieht, auch deutlich abwechslungsreicher, weil halt nicht nur Sachen irgendwie Objekte auf dem Tisch rumstehen, sondern du halt auch an, was weiß ich, an alten Schalteranlagen rummachst oder gerade im letzten Kapitel hat man dann so ein astronomisches Gedöns irgendwie, so ein Riesenteleskop und schaltest dort verschiedene Linsen drauf und guckst dann quasi so in den Sternenhimmel, muss bestimmte Sternbilder finden und man hat auch sehr viel große Apparate irgendwie, die man bedient, gell? Also das kommt mir deutlich umfangreicher, größer und abwechslungsreicher auch vor, was so die Rätselmechaniken angeht, weil man eben nicht mehr nur Objekte auf dem Tisch irgendwie manipuliert.
Ja, das stimmt tatsächlich. Was mir noch sehr positiv aufgefallen ist, aber das war den Vorgängern auch schon so, ist die sehr unaufdringliche Hilfefunktion. Mhm. Das mag ich echt voll gern, dass man da einfach oben so drei, glaube so Sterne oder sowas sind es halt, und wenn du eine Zeit lang also rumsuchst und genau und kommst nicht weiter, dann macht irgendwann so ganz so
Dezent, pling. So pling, genau
und dann siehst du, ah, okay, der erste Hilfshinweis wurde freigeschaltet und dann kannst du draufklicken und der ist meistens noch eher etwas vage formuliert, dass du möglicherweise, wenn du eigentlich so Mikrometer vor der Lösung stehst, aber trotzdem irgendwie nicht draufkommst, wenn der Groschen halt noch nicht fallen will, dann hilft dir der meistens schon, weil der dann irgendwie sowas sagt wie so, ja, keine Ahnung, seit Anbeginn der Zeiten richtet der Mensch den Blick gegen Sterne oder irgendwie sowas. Und dann weißt du, ah, okay, ja, es muss irgendwas mit diesem Teleskop dann zu tun haben. Und wenn du dann trotzdem da nicht weiterkommst, dann läuft aber erstmal eine Minute ab oder irgendwie sowas und dann macht's halt wieder pling und dann wird der zweite Hinweis freigeschaltet. Und das finde ich, auch wenn das immer eine kleine persönliche Niederlage ist, die man sich da eingestehen muss, dass man es halt dann doch nicht geschafft hat. Aber das finde ich sehr angenehm. Das ist jetzt nicht so ein so, wir haben dir irgendwie 5 Hilfshinweise bereitgelegt und die musst du dir aber einteilen über das Spiel. Oder du musst dann irgendwelche zusätzlichen Hilfshinweise per In-App-Purchase dazu kaufen oder so. Und das haben sie halt überhaupt nicht, sondern es ist halt im Prinzip an den Timer gebunden. Und es sorgt aber halt auch dafür, dass man da nicht so durchfritschen kann. Also das heißt, du kannst halt nicht sagen so, ja, klick, 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 alle Hinweise freischalten, zack, 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 lösen. Sondern du musst halt wirklich... Nein,
also wenn du wirklich immer alle Tipps durchklickst bis zum letzten, dann ist es schon...
Ja, aber es läuft ja ein Timer. Du musst jedes Mal eine Minute oder irgendwas abwarten, bis der nächste Hinweis Klar kannst du natürlich einfach sagen, ich warte jetzt eine Minute, bis der freigeschaltet wird, aber in dieser Minute kannst du theoretisch auch ein bisschen rumprobieren und dann wirst du vielleicht sogar selber auf die Lösung kommen.
Was ich vor allem super finde, dass der erste Tipp immer nur so dir sagt, in welchem Raum du gucken musst, weil gerade beim dritten Teil jetzt kann es halt sein, du stehst einfach im falschen Raum. Wenn du es am Stück spielst, dann passiert dir das eigentlich relativ selten, weil man meistens sehr klar weiß, was man jetzt zu tun hat. Aber wie gesagt, wenn man es ein paar Tage liegen lässt oder wenn man es irgendwie zwischendurch mal was anderes spielt, ging mir zum Beispiel jetzt gestern so, da habe ich das letzte Stückchen dann zu Ende gespielt und ich war halt in dem Bereich, wo es irgendwie 5 Räume gab und ich wusste einfach gar nicht mehr, wo hatte ich denn jetzt aufgehört. Und meistens ist das halt so ein Hinweis, wenn du irgendwie aktiv spielst, dann schaltest du irgendwas frei, findest irgendein neues Objekt und dann weißt du, okay, hier geht's weiter. Dann findest du es eigentlich auch immer recht naheliegend, was du damit jetzt zu tun hast. Aber dann stand ich ja halt und wusste gar nicht mehr, wo es jetzt weitergeht. Und dann sind diese Tipps super, weil die wirklich einfach erstmal nur sagen, so, schaue den Brief im zweiten Stock an oder so, ja. Und dann, okay, da sind Symbole drauf, was mache ich mit denen? Das finde ich echt super gelöst. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Die Tipps. Was ich auch gut finde, dass es keine Bestrafung ist oder so. Also man hat kein Konto für diese Tipps, wo einem irgendwie dann auch noch auf die Nase gebunden wird, wie viel man davon jetzt verwendet hat. Also es ist so quasi diese persönliche Niederlage, die man halt leider so als Core-Gamer irgendwie so gefühlt hat. Aber es ist halt einfach, was du selber damit machst. Also meine Frau zum Beispiel hat es parallel mit mir gespielt, weil man diesmal eben auch 2 Profile anlegen kann. War, glaube ich, in den Vorgängern auch nicht so, gell? Also du kannst einfach sagen, im Hauptmenü wie so ein Safe-Game-Profil, ich möchte mit meinem Profil weiterspielen. Und dann haben wir uns immer halt so parallel dazu unterhalten, wo wir jetzt gerade sind. Und sie hat halt ständig diese Tipps benutzt, weil sie gesagt hat, sie ist da viel zu ungeduldig dafür und hat aber trotzdem genauso viel Spaß damit. Und ich habe halt meine Challenge da so rausgesucht, zu sagen, nee, ich verwende diese Tipps nie, weil ich selber rausfinden möchte, wo es lang geht und so. Und das ist aber echt schön, da gibt's kein Limit, da gibt's keine Bestrafung, wie du gesagt hast, auch keine In-App-Purchase, das Ding kostet einmalig, also hochpreisig in Anführungszeichen für einen App-Store und dann hat man das komplette Spielerlebnis und das ist super gut.
4,99 kostet es. Das ist echt hochpreisig im App Store, aber im Grunde auch für die Spielzeit ja echt gerechtfertigt. Also das ist natürlich so ein grundsätzliches App Store-Problem. Ich weiß auch, dass wir da, als das Spiel neu rauskam, glaube ich, da hat man da noch nicht so drüber geredet, da war das noch nicht ganz so krass, aber heute ist es ja wirklich so, was, das kostet was? Ist ja eine Frechheit.
Das war damals auch schon so. Es war selbst zu Boris Podcast-Zeiten noch so, dass wir da drüber gesprochen hatten. Also es war von Anfang an so beim App Store.
Okay.
Als die erste App kam mit irgendwie 9,99 € war der Aufschrei schon groß.
Ja, okay, die sind schon sehr tiefpreisig eingestiegen, aber ich finde, grundsätzlich war es am Anfang im App Store doch noch ein bisschen akzeptiert, dass man was zahlt und mittlerweile ist ja nicht selbst nicht mal das mehr irgendwie noch akzeptiert. Aber
die Vorgänger gibt's übrigens super günstig, also wenn man jetzt sagt, oh, das klingt interessant, ich glaube, den ersten Teil gibt's für 99 Cent oder so.
Den gab's, glaube ich, sogar mal umsonst. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Vielleicht war das nur eine limitierte Promotion-Aktion, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der umsonst gesetzt wurde, als der zweite rauskam, so als Demo oder Appetit haben. Aber kann sein, dass sie den nachher wieder auf 99 Cent gesetzt haben.
Die zweiten waren wirklich sehr kürzer. Meine Frau hat dann irgendwie nach dem dritten direkt den zweiten, weil ich gesagt habe, ja, schau dir mal die Vorgänger noch an. Und dann hat sie am nächsten Tag hat sie schon gesagt, ich bin schon durch.
Ja, die waren doch wirklich
kürzer. Deutlich kürzer. Ja.
Die konnte man, wenn man jetzt nicht lange hängen geblieben ist an irgendwas, war man da wirklich, glaube ich, in 2 Stunden durch oder sowas. Ne? Und was ich trotzdem aber sagen muss, obwohl es eigentlich ja so ein Stillleben Steampunk Point-and-Click-Adventure, nenne ich es jetzt mal, als Genre. Also es ist ja ein sehr weit gefasster Genrebegriff, in den ganz viele Spiele reinpassen. Aber weil Stillleben deswegen, weil du ja nie irgendwie Menschen triffst oder sowas, sondern im Grunde ist es klassisches Stillleben. Du hast irgendein Apparat oder irgendein verlassenes Zimmer und musst dort nach Hinweisen suchen. Und trotzdem schaffen sie es irgendwie immer sehr gut, Atmosphäre zu kreieren.
Extrem,
und das liegt aber auch dran, weil das einfach extrem gute Grafiker sind. Also ich finde, wie die diese Maschinen bauen und das ist alles so plastisch und es macht richtig Spaß, diese Apparate so anzufassen und auch das Sounddesign, wenn du dann irgendwie einen Strom
Klack.
Genau, da macht's richtig so klack. Und dann weißt du richtig, du bekommst akustisch und optisch Feedback. So, hier ist jetzt Saft drauf, hier ist jetzt Strom drauf auf dem Apparaten. Und dann läufst du dem Kabel nach und dann siehst du irgendwo, ah, der Strom geht da hinten irgendwie in dieses Gerät rein und jetzt kann ich hier irgendwas machen. Und also diese Kombination aus Akustik und Optik, die einfach sich so satt und wohlig anfühlt, ich weiß, mir fällt kein besseres Wort ein, ist schon noch immer unerreicht bei The Room.
Das ist so unfassbar hübsch, dieses Spiel. Und auf eine sehr plastische Art und Weise, wie du schon gesagt hast. Also es ist wirklich, man hat das Gefühl, man legt diesen Schalter wirklich um. Und dadurch, dass man halt auch, ja, es transportiert einfach dieses Myst-Phänomen, was es damals halt irgendwie auch schon so gepunktet hat mit dieser CD-ROM-Technologie und so, setzt es halt einfach perfekt um auf neue aktuelle Medien. Und so ein Touch-Display fügt dem Ganzen halt nochmal so eine extra Stufe da hinzu. Weil du bist halt wirklich so gefühlt mitten in diesem Raum. Du hast das Ding wirklich in der Hand und wenn du dann so ein Objekt drehst oder dann eben auch so ein Objekt aufklappst, das ist total befriedigend, einfach diese Maschinen zu bedienen. Also anders kann man es eigentlich nicht sagen, ne?
Ja, weil es halt eine unmittelbare Steuerung ist. Du hast nie das Problem, nicht
so diese dass Maus du, irgendwie im Weg.
Genau, so, dass du immer erstmal die Steuerung entziffern musst. Und ich glaube, dass das deine Frau dann auch so schnell durch hatte, spricht ja auch dafür, weil die ja gar nicht so die große Spielerin ist. Und wenn die dann problemlos einfach mit dem Touchgerät zu Ende kam, weil es halt eine logische Bewegung ist. Also sprich, wenn du was antippen willst, einen Schalter, dann drückst du halt einfach drauf.
Wie das es halt gibt auch keine Tutorials in diesem Spiel, außer dass er am Anfang dir halt so ein bisschen in die Richtung geschubst wird. So, hier, probier doch mal einfach aus. Ja. Es ist einfach immer sehr eindeutig. Also du kannst das Spiel, glaube ich, auch Rentnern, die noch nie ein iPad in der Hand hatten, geben und sagen, hier, löse mal dieses Rätsel. Und die würden es, glaube ich, einfach probieren, weil es einfach naheliegend ist, wenn da Knöpfe und Schalter und Drehrädchen sind, dass man das halt probiert zu drehen. Und so funktioniert es dann halt auch. Es sind auch so keine technischen Hürden. Also manchmal sind so Doppelbelegungen ja irgendwie total schwierig bei Gamepads und bei Steuerungen mit Maus und Tastatur und so weiter. Und das Einzige, was hier doppelt belegt sein kann, ist, dass wenn du ein Objekt drehst, also durch die Wischgeste, und manchmal musst du halt auf einem Zahnrad oder sowas drücken und dann drehen. Das ist so die einzige Bewegung, die manchmal so ein bisschen tricky sein kann, aber sonst ist das völlig intuitiv.
Ich hatte da letztens meinen Erweckungsmoment auf der PS4, weil wir da eine Blu-ray seit langem mal angeschaut haben und also auf der PS4 mit dieses Blu-ray-Menü, das ist so komplex und du willst halt irgendwie nur die Tonspur ändern und dann denkst du so, was drücke ich denn jetzt? Drücke ich mal X. Ah, da öffnet sich da, genau, da macht er Submenü auf oder genau, und dann wollten wir Pause machen und hat es halt ewig lang gedauert und dann habe ich mir gedacht, wow, okay, so muss sich das für Leute anfühlen, die noch nie einen Controller in der Hand hatten, da kann ich schon verstehen, dass die einfach Angst und Einschüchterung verspüren, wenn sie so einen Controller sehen, weil der einfach 1000 Knöpfe hat und für uns ist es total instinktiv, weil wir es halt gelernt haben und weil wir auch damit umgehen können und immer denken, was soll denn am Controller schwer sein?
Mörderwitz, ich kriege auch immer Angst, wenn ich im Büro einen Controller treffe.
Ups. Ich mache eine kurze Pause für die Leute, die jetzt ihren Kaffee. Für die Leute, die jetzt ihren Kaffee ausprusten, weil sie gerade am Frühstückstisch über diesen Knallerwitz lachen. Und ich habe mir schon die ganzen Myst-Witze also das Myst sich auch mal ausprobieren und sowas. Das habe ich mir alles jetzt geschenkt, weil ich dachte, so früh am Morgen kannst du solche Sprüche noch nicht rauslassen. Aber gut, da hast du kein Schamgefühl.
Nee, nix, gell, da kenn ich nichts.
Nein, also weißt du, was ich meine? Wenn ich schon irgendwie vom Bedienen eines Blu-ray-Menüs, weil ich es noch nie gemacht habe, völlig überfordert bin und irgendwie 2 Minuten brauche, um rauszufinden, wie man den Film pausiert oder wie man dann irgendwie wieder zurückspringt, dann habe ich so, ah, okay, wie springt man denn zum letzten Bookmark oder zur letzten Zeitmarke zurück? Und dann haben wir halt irgendwie, dann hat er gespult, dann ist er irgendwie ganz zum Anfang zurückgesprungen, weil wir irgendwie den linken Trigger gedrückt haben und es war ein Chaos. Und ich glaube, so fühlt man sich halt, wenn man mit Controller spielen muss und es noch nie gemacht hat. Und das ist halt was, um jetzt den Kreis wieder zu Room zu schließen. Da hast du keine Barriere zwischen dir und der Steuerung, sondern es fühlt sich sehr unmittelbar an. Und was ich dem Spiel sehr hoch anrechne, es speichert jederzeit, wenn du rausgehst. Also du klickst einfach, sagst irgendwie beenden und dann sagt er dir so, ja gut, soll ich schnell für dich speichern? Ja, bitte. Und dann kannst du jederzeit Pause machen.
Das
muss
nicht mal bestätigen, das ist ja völlig automatisch
eigentlich. Oder er macht sogar automatisch, aber.
Was ich auch total geil finde an diesem Spiel, das kann man auch gar nicht genug loben. Wir spielen ja gerade auch parallel ein anderes Rätselspiel, zu dem es bald einen Cast geben wird, Talos Principle. Kommt ganz, ganz bald, dieser Cast. Und da ist mir das im Kontrast aufgefallen, weil bei The Room 3 hatte ich so das Gefühl, ich habe kein Rätsel doppelt gespielt. Nicht eins. Also es ist wirklich ein langes, langes Rätselspiel und immer wenn du denkst, geil, das war jetzt eine coole Mechanik, dann kommt es fast nie wieder vor. Also es gibt so zwei, drei Mechaniken, die, was weiß ich, die Schalteranlage, wo man den Strom aktiviert zum Beispiel. Das war eins der Rätsel, das kommt irgendwie dreimal vor in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Aber ansonsten sind die Kisten und die Anlagen so individuell aufgebaut immer, dass du gar nicht so das merkst, wenn irgendwie Rätselmechaniken recycelt werden. Weißt du, was ich meine? Also es fühlt sich jedes Mal anders an und du hast nicht so dieses, ah, okay, du hast jetzt hier die blaue Raygun freigeschaltet bei Spiel XY, damit machst du jetzt erstmal 12 Rätsel und wenn du das beherrschst, dann kriegst du noch die gelbe Raygun, die dann irgendwie Kisten verschieben kann und dann machst du nochmal 12-mal irgendwie dieses Rätsel.
Nee, dann machst du erst mit der neuen Rätselmechanik 12 Rätsel und dann kommt die Kombination aus beiden.
Genau. Ja. Und das haben viele Rätselspiele, so Cube zum Beispiel war da, haben wir ja auch neulich drüber gesprochen, das war extrem. Du hast eine Mechanik gekriegt, hast einen ganzen Level lang nur diese Mechanik gemacht und im nächsten wurde es dann so kombiniert, dann hast du das wieder irgendwie 10-12 Mal gemacht oder immer so das Gefühl hatte, so, oh, jetzt ist aber auch mal wieder gut, jetzt habe ich es verstanden. Und das ist bei The Room 3 völlig gar nicht vorhanden, würde ich jetzt mal so sagen. Das ja. Oder zumindest ist es so geschickt verpackt, dass es dir nicht auffällt.
Ich glaube, das ist halt so ein Problem, wenn sich dann Entwickler zu sehr in ihre eigene Mechanik verlieben und denken, oh, das ist so cool, da hauen wir jetzt nochmal 5 zusätzliche Rätsel rein. Das
ist ja auch
und
einfach dann, klar, wenn du die
Mechanik hast. Genau, der Spieler denkt sich aber eigentlich eher nur so, oh, das ist doch jetzt nochmal das Gleiche, aber nur irgendwie in grün, also ein bisschen abgewandelt und eigentlich würde ich aber jetzt lieber weiterkommen. Das fühlt sich jetzt für mich gestreckt an, weil ich habe gar keine Lust mehr, was mit der blauen Railgun zu machen. Ja. Und das stimmt, ja, das ist in Room tatsächlich nie so, bis auf diese Stromkisten, die man da aktivieren muss. Aber ich glaube, das dient auch eher so ein bisschen der Einordnung, dass du, weil du kannst ja dann da überall rumlaufen und dann siehst du schon, ah, okay, ich bin jetzt du musst dann so Würfel einsammeln, die du am Ende auf so einen Tisch setzen musst. Und da siehst du dann schon, ah, okay, ich habe irgendwie 3 von den 5 oder 6, wie viel sind, Würfeln zusammen oder Pyramiden. Und dann kannst du ungefähr so ein bisschen einordnen, wie weit du im Spiel bist. Das finde ich eigentlich immer ganz angenehm, wenn das Spiel dir auf unaufdringliche Weise zeigt, wie viel du da noch zu erwarten hast. Wenn du so ungefähr so ein bisschen geerdet wirst, wo du gerade bist im Spielfortschritt.
Und natürlich kommen ähnliche Mechaniken vor. Also natürlich musst du immer wieder irgendwelche Zahnrädchen einsetzen. Aber die Art und Weise, wie dann dieses Rätsel sich anfühlt, die unterscheidet sich einfach. Und weißt du, also das ist einfach so durch die äußere Einwirkung. Das Rätsel ist nicht so, das steht nicht so nackt, sondern es ist immer irgendwie so eingebettet in diese Mechanik, in diese Maschine, dass sich irgendwie jedes Mal neu ausgedacht anfühlt. Und es ist einfach sehr befriedigend, finde ich. Also ein tolles, tolles Rätselspiel. Eins der besten Rätselspiele, glaube ich, die es überhaupt gibt. Also Rätselserien. Weil es einfach so dieses Phänomen irgendwie einfach nur Bock auf Knobeln, ohne groß Story oder Dialoge zwischendurch. Also man kann ja so Briefe lesen und so, aber wie wir eingangs schon gesagt haben, die klickt man so weg. Man liest die eigentlich nur, weil man denkt, vielleicht ist irgendein Hinweis drin, den ich brauche. Weil so richtig abholen tut mich die Story jetzt auch nicht. Ich will halt aus diesem Raum rauskommen und das ist für mich schon Story genug.
Ist aber nie, können wir verraten. Also in den Briefen ist nie irgendwann ein Hinweis, den du lesen musst oder irgendwas, was dir dann weiterhilft. Ich finde es sehr interessant, dass es tatsächlich, da hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar eine andere Meinung gehabt, aber jetzt, wo du das sagst, dass deine Frau den dritten als erstes gespielt hat und trotzdem so problemlos zurechtkam. Also ich hätte jetzt vermutet, dass man die ersten zwei gespielt haben muss, um schnell reinzukommen, weil man weiß, auf was man sich da einlässt. Aber es spricht ja dann eher für das Spiel, dass es auch separat und autark von den ersten zwei Teilen funktioniert.
Das fand ich auch interessant zu sehen, wobei sie auch gesagt hat, Room 2, da ist sie absolut durchgeflutscht, weil sie jetzt dann auch schon eben so begriffen hat, was die Entwickler von einem wollen, wenn einem so ein Objekt vorgestellt wird. Also das merkt man dann schon. Aber es ist überhaupt gar kein Problem, beim dritten Teil einzusteigen, wenn man sich darauf einlässt. Und die Tipps-Funktion ist wirklich Gold wert in dem Bereich. Aber ich habe schon auch gemerkt, ging dir wahrscheinlich auch so, man sieht Sachen und weiß sofort, was die von einem wollen, oder? Also es wird deutlich einfacher, diese Objekte zu dechiffrieren und so zu wissen einfach, okay, da ist ein Tisch, da öffnet sich sicherlich auch irgendwie jetzt unten was an der Kante oder ich schaue auch mal unter den Tisch oder man erkennt dann so, ah, hier ist irgendwie so ein Knubbel, den brauche ich gleich irgendwie. Also man hat so schon ein Auge dafür, was die Entwickler von einem wollen, weil man so in die Denke reinkommt nach einer Weile.
Genau, der Blick wurde geschärft durch zwei Teile vorher und deswegen übersieht man wohl weniger was im dritten Teil. Deswegen meinte ich eben auch, ich kann natürlich jetzt den Vergleich nicht mehr anstellen, weil ich habe ja die ersten zwei gespielt und ich kann jetzt ja quasi dieses Wissen nicht ungeschehen machen. Und deswegen finde ich es aber ganz interessant, dass jemand, der es überhaupt nicht gespielt hat, vorher auch so schnell reinkommt.
Ja. Also kleine Anekdote, da war dann irgendwie so, man hat so eine Schachfigur gefunden und dann wusste ich halt, meine Frau kam nicht weiter und ich sage, ja, du musst die Schachfigur da oben in das Loch in der Kiste in dem Raum werfen. Und sie so, hä, woher weißt du das jetzt? Und ich sage, ja, weil auf der Schachfigur, wenn du die drehst in diesem Objektmenü, ist unten ein Muster aufgedruckt. Und dieses Muster ist halt auch um dieses Loch drumherum, also gehört es da rein. Also so ganz naheliegend, aber dafür hatte sie den Blick halt am Anfang noch nicht so, weißt du? Und dann so, woher weißt du das jetzt? Ja, das sieht man doch. Ja, okay. Und als sie dann so diesen Kniff dann irgendwie auch hatte, dann hat sie es auch gesehen. Also man kommt halt komplett rein in diese Welt. Noch kleiner Hinweis, wem die 6 Stunden immer noch nicht genug sind, eine Neuerung zu den Vorgängern, es gibt jetzt alternative Enden. Wo man erstmal denkt, ja, Story ist ja eh irrelevant, aber diese Enden muss man sich durch nochmal Rätsel erspielen. Also ich bin jetzt durch das Spiel, du ja auch, und dann sind so, ja, so 5 so Spielkarten und dann sagt er einem, du kannst auch ein anderes Ende, da kommt so eine kurze Abschlusssequenz, so eine Animation freigeschaltet und du kannst dort wohl auch andere Enden haben. Das heißt, du wirst dann nochmal, wenn du dann neu startest, quasi New Game Plus, kommst du in diesen letzten Raum, wo dann diese letzte Sequenz abläuft. Und da gibt's dann irgendwie so Objekte, wo so Sockel sind. Und in die Sockel kannst du irgendwas anderes reinsetzen, um dann andere Enden zu sehen. Dafür musst du aber dann nochmal, bevor du das letzte Rätsel machst, nochmal zurück auf die Insel und alle möglichen Sachen irgendwie noch entdecken. Also da gibt's wohl einige Objekte, ist mir so im Spiel gar nicht aufgefallen, wo man noch Sachen machen kann. Und wenn du dann dort neue Objekte holst, dann kannst du die in den letzten Rätsel einsetzen, das ist so mit so einem Laserlichtchen und so, und dann schalten sich halt neue Türen frei, durch die du dann am Ende durch kannst. Also selbst da ist noch mal mehr Rätsel drin, also man kann nach dem Durchspielen noch mal weiter knobeln und dort ist dann übrigens auch die Hilfefunktion ausgeschaltet. Also die musst du dann wirklich komplett alleine schaffen oder halt mit Hilfe des Internets dann noch mal grübeln.
Ja, haben sie aber von Kojima geklaut. Du bist durch, hier ist die Endsequenz und jetzt musst du aber nochmal die gleiche Anzahl an Missionen spielen, damit du das True Ending sehen kannst. Nee, aber habe ich auch nicht gemacht. Nee,
war dann auch genug irgendwie erstmal.
Ja. Gut, aber trotzdem ein schönes Rätselspiel. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Also ob sie jetzt einen Room 4 machen oder.
Ja. Bestimmt. Weil
zumindest hat sich jetzt das erste Mal das wie ein abgeschlossenes Spiel angefühlt. Also die Vorgänger, kann man ja verraten, hatten dann schon immer so ein Cliffhanger-Ende oder irgendwas, was so ein bisschen auf einen Nachfolger deutete. Und das war jetzt wirklich, also zumindest so wie ich die Endsequenz gesehen habe, ein Abschluss des Ganzen. Und es würde ja auch dafür sprechen, dass es eine Trilogie ist. Deswegen.
Das macht bei dem Spiel, also da können noch 15 Teile rauskommen, solange ihnen noch Rätsel einfallen, werden die da, glaube ich, weitermachen.
Na gut, ja. Dann hören wir uns in Folge 2021 wieder mit Room 4.
Genau. Und ich wette mit dir, dass die irgendwie an Mac und Mac-Ports oder sowas erstmal arbeiten und das dann auch für Steam und Co. und alle möglichen Sachen rausbringen werden. Ich glaube, dass sie daran arbeiten momentan, das Spiel einfach noch in die Breite zu bringen. Weil es spricht ja nichts dagegen, das auch dann doch mit der Maus zu spielen eigentlich.
Ob es dann aber halt nochmal so viel Spaß macht, ist die Frage, ne? Das wäre dann zu klären, wenn es soweit ist.
Genau.
Gut.
Gut. Bis bald.
Dann schönen Tag und bis bald.
Tschüss.
Ciao.